Vierte Woche, viertes Buch. Und heute ein Buch mit einem sehr, sehr sperrigen Namen. Aber ehrlich gesagt, marketingtechnisch doch ganz gut gewählt, denn das Buch heißt Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Wie geschickt bitte ist dieser Name gewählt? Denn die Zielgruppe, die hier definiert wird, sind ja alle Menschen, die Eltern haben. Und ja, ich denke, die Zielgruppe ist ziemlich groß. Und die Zielgruppe für dieses Video ist auch ziemlich groß. Denn falls du die Befürchtung haben solltest, dass dieses Video nur etwas für dich ist, wenn du Kinder hast, dann ist dem nicht so. Ich habe ja bewusst darauf geachtet, Learnings zu nehmen, die nicht nur ausschließlich was mit Kindern oder Erziehung zu tun haben, sondern die auch du in deinem täglichen Leben implementieren kannst. Und ganz ehrlich, dieser marketingtechnisch ausgebuffte Titel hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich dieses Buch gekauft habe, denn ich habe mich von diesem catchy Namen einfangen lassen, denn ich bin Papa von zwei Kindern und bin in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung nochmal stark beschleunigt worden durch die Auseinandersetzung mit meinen Kindern, weil ein Kind natürlich auch ein Spiegel seiner selbst ist und ich mich häufig hinterfrage, warum agiere ich, wie ich agiere und ist das, was ich meinen Kindern weitergebe, wirklich das, was ich weitergeben möchte? Wie kommt das überhaupt zu diesem Verhalten? Und ich hatte gehofft, in diesem Buch ein paar Antworten zu finden und wollte natürlich auch meinem Anspruch, ein guter Papa zu sein, gerecht werden. Und das bringt mich gleich zum ersten Learning. Mein Name ist Martin Trositz und jedes Buch ist mein Mentor. Ein guter Papa sein. Ja, ich bin etwas überrascht worden auf Seite 38 von der folgenden Aussage, Learning Nummer 1. Wir sollten auf gut und schlecht für Mütter und Väter verzichten, denn niemand ist durch und durch eine Heilige oder ein Sünder. Ebenso wenig hilft es einem Kind, als schlecht oder gut bewertet zu werden oder überhaupt bewertet zu werden. Denn es ist schwer, mit der Last eines Etiketts, wie zum Beispiel der Ruhige, die Ungeschickte, die Laute, zu gedeihen. Und da habe ich kurz innegehalten und bestätigend genickt und gesagt, ja, schlau, ja, klingt erstmal plausibel, richtig, ist aber zumindest für mich in der Umsetzung durchaus herausfordernd, denn ich erwische mich selbst häufig dabei, dass ich sage, gut gemacht, toll, wow. Natürlich aus der Intention, die Ergebnisse, die meine Kinder fabrizieren, irgendwie zu loben und zu wertschätzen. Aber ich komme gleich dazu, was wir alternativ machen dürfen. Ich möchte aber noch mal ein bisschen hängen bleiben bei dem Etikett, welches wir manchmal uns Kindern, aber auch uns selbst aufstempeln oder aufgeben, denn vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass in deiner Familie oder in deinem Umfeld Menschen oder Kinder bezeichnet werden als, ach, das ist der Ungeschickte, das ist der Ruhige, das ist der Laute, das ist ein guter Esser, was auch immer. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr schwer ist, dieses Label wieder zu verlassen. In der Schulzeit war ich häufig für meinen eher humorvollen Umgang mit Lehrinhalten und Lehrkräften bekannt. Und man könnte jetzt den Stempel Klassenclown da draufhauen, wenn man möchte. Das ist vielleicht für eine gewisse Phase meiner Entwicklung auch passend gewesen. Aber irgendwann habe auch ich verstanden, dass es sinnvoll sein kann, sich für gute Noten zu bemühen. Da ich aber in dieser Schublade Unterhalter, Clown steckte, war es für mich auf jeden Fall sehr, sehr schwer, diese Schublade wieder zu verlassen, weil irgendwie eine self-fulfilling prophecy damit einhergeht. Man wird immer wieder in diese Schublade reingeschubst und es wird natürlich immer nach bestätigendem Verhalten gesucht. Und in dem Moment, wenn ich davon versuche abzuweichen, dann ist das erstmal irritierend für mein Umfeld. Und deswegen versuche ich auch bei meinen Kindern darauf zu achten, auf Schubladen zu verzichten, überhaupt Menschen nicht mit Etiketten zu versehen. Denn so ein Etikett hat immer etwas Absolutes und aus diesem Absoluten können sich Glaubenssätze entwickeln, die dann irgendwann dazu führen, dass vielleicht auch so ein Etikett genutzt wird, um das eigene Fehlverhalten oder das eigene Nichtkönnen oder nicht probieren wollen zu begründen, dass es eine Rechtfertigung wird, weil ich sage, ja, ich brauche das gar nicht versuchen, denn ich bin ja der Ungeschickte. Es wird sowieso nichts. Und es ist auch schade, wenn wir unsere Kinder und auch alle anderen in unserem Umfeld beschneiden durch solche absoluten Glaubenssätze oder limitierende Schubladen, Stempel, Schrägstrich, Etiketten. Und ich habe mir angewöhnt, auch meinem Sohn gegenüber zu sagen, sobald er die Aussage wählt, ich kann das nicht, auch ihm immer wieder zu sagen, das ist richtig und du kannst es aber noch nicht. Um gar nicht erst aufkommen zu lassen, Stempel, ich kann das nicht. Nein, du kannst es noch nicht. Du bist ein Kind, du entwickelst dich noch. Früher oder später wirst du das erlernen. Du hast die Möglichkeit, alles zu schaffen, was du möchtest. Und ich komme zurück zu der Aussage, ein guter oder schlechter Papa, ein gutes oder schlechtes Kind sein zu wollen, also dieses Urteil abzulegen. Und was können wir stattdessen machen? Also statt zu sagen, ja, das ist ein tolles Bild, oh, du bist so toll in Mathe, wir könnten Folgendes machen, und zwar loben Sie die Anstrengungen. Lobe die Anstrengung. Beschreibe, was Sie sehen und fühlen, und ermutigen Sie Ihr Kind, ohne zu urteilen. Eine lobenswerte Besonderheit zu finden und zu beschreiben, ist viel ermutigender als ein unspezifisches Urteil, wie zum Beispiel gute Arbeit. Und natürlich auch weitaus nützlicher als Kritik. Was heißt das? Weg vom Fokus auf das Ergebnis hin zu der Anstrengung, die damit verbunden war. Statt zu sagen, hey, schönes Bild, könnte ich ja auch alternativ sagen, ich bin beeindruckt davon, wie konzentriert du dich hier an dieses Bild gesetzt hast und wie farbenprächtig das Haus dir gelungen ist. Oder statt zu sagen, ja, du bist super in Mathe, zu sagen, hey, ich bin total beeindruckt davon, wie konzentriert du hier dabei bist, diese Matheaufgaben zu lösen. Und das ist auch bei mir noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Aber ich finde den Fokus auf die Kompetenz, die entwickelt wird, wesentlich wertvoller als halt den Fokus auf das Ergebnis zu richten. Denn damit generiere ich auch bei meinem Gegenüber Selbstvertrauen. Kompetenz führt zu Selbstvertrauen. Selbstvertrauen führt wieder dazu, dass ich mir mehr zutraue, dadurch wieder mehr Kompetenz. Also diese Kompetenz-Selbstvertrauensschleife, die befeuere ich im positiven Sinne, also verstärke ich durch den Fokus auf den Prozess. Und ich persönlich habe zum Beispiel auch die Neigung, mich immer sehr stark an Zielen zu orientieren. Dadurch, dass ich selbst in der Vergangenheit häufig an Ergebnissen bemessen wurde, ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber ich bin sehr stark geprägt worden von einer Leistungsorientierung und dass Liebe, Anerkennung geknüpft wurde an Leistung. Was hat das zur Folge? Ich fokussiere mich gerne auf Ziele. Ich nehme mir was vor, mache einen Plan, gehe los und freue mich in dem Moment, wenn ein Ziel erreicht wird oder wenn ich ein Ziel erreicht habe. Die Herausforderung ist halt nur, dass die Zeit, die ich mich in der Zielerfüllung befinde, ist sehr gering. Also wenn ich den Moment, wo ich mich auf dem Ziel oder im Ziel befinde, ins Verhältnis setze zu der Zeit, die ich brauche, um zum Ziel zu kommen, dann ist der Prozess natürlich um ein vieles länger. Und ich habe eine Verknüpfung zumindest hergestellt zwischen dem Fokus auf Kompetenz, Fokus auf Prozess, Fokus auf Entwicklung, weg vom Ergebnis. Also dass das dazu beiträgt, einfach auch eher den Prozess genießen zu können und wegzugehen von der absoluten Fokussierung auf Ziele, weil ich dann nur sehr, sehr wenig Zeit und Möglichkeit habe, Glück zu empfinden, weil die Zeit, die ich am Ziel mich befinde, halt nur sehr kurz ist. Und ich fasse kurz zusammen, Learning Nummer 1, Fokus auf die Anstrengung, feiere den Prozess, feiere die Anstrengung, feiere die Kompetenz, die hinter dem Ergebnis steht und nicht so stark sich auf das Ergebnis zu fokussieren. Learning Nummer 2. Eine Metapher, die da lautet, das Drei-Zimmer-Haus. Also wir haben vor uns ein Haus mit drei Zimmern und in diesem Haus, oder dieses Haus ist übertragbar auf unterschiedlichste Lebensbereiche. Jetzt werde ich natürlich dieses Haus betrachten aus der Brille des Papas, aus der Brille des Elternteils. Du kannst aber auch genauso dieses Haus betrachten als Sportler, als Arbeitnehmer, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Ehemann, als Freund, was auch immer. Denn es ist immer gleich. Dieses Haus hat drei Zimmer und wir betreten dieses Haus in der Empfangshalle. Also ich gehe in das Haus hinein, das ist eine Empfangshalle. Und diese Empfangshalle ist ein öffentlicher Raum. Das ist etwas, wo ich meine Gäste begrüße, etwas, was jemand, der mich kennt, beobachten kann. In Bezug auf meine Elternschaft heißt das, Menschen, die mich beobachten, in meiner Rolle als Papa, sehen den öffentlichen Raum, sehen den Empfangssaal. Das ist aber nicht alles, was es hier gibt, denn von diesem Empfangssaal führen zwei Türen in zwei private Räume. Und da gibt es einmal den privaten Raum der Probleme und der Verletzlichkeit. Hier verstecken sich all die Gefühle, die negativen Gefühle, die mit einer Elternschaft einhergehen, die einfach logischerweise mit dazugehören. Da gehört dazu, dass ich mal wütend bin, dass ich auch manchmal die gesamte Situation, in der ich mich befinde, bedauere, dass ich ungeduldig bin, dass ich frustriert bin, dass meine Kinder nicht das tun, was ich sage, wo ich vielleicht auch manchmal traurig bin oder beschämt bin oder was auch immer. Also meine ganzen negativen Scheiß im Zusammenhang mit meiner Elternschaft befindet sich in meinem privaten Raum der Probleme und Verletzlichkeit. Ich verlasse den Raum jetzt nochmal. Ich gehe wieder in den öffentlichen Raum und gehe in den nächsten Raum. Das ist wieder ein privater Raum, aber das ist der private Raum, ich sag mal, der Glückseligkeit. Hier läuft einfach alles. Hier sind die positiven Emotionen versteckt, die mit der Elternschaft einhergehen. Stolz, Glück. Ja, hier fühle ich mich fantastisch. Hier funktioniert einfach alles. Hier machen alle meine Kinder alles das, was ich sage. Und hier passieren ganz, ganz viele wunderbare Sachen, die mit einer Elternschaft einhergehen. Und jetzt gehe ich wieder aus diesem Raum heraus, bin im öffentlichen Raum, da, wo ich Gäste empfange, das, was mein Umfeld beobachten und sehen kann. Und ich nehme beide Räume wahr und ich weiß, dass sie da sind. Und was jetzt wichtig ist zu erkennen, ist, dass wir alle diese drei Räume haben in Bezug auf unsere Elternschaft, in Bezug auf unseren Lifestyle, in Bezug auf unsere Arbeit, in Bezug auf unsere sportlichen Erfolge. Wir haben einen öffentlichen Raum, den wir teilen, wo wir Gäste empfangen, wo alles sichtbar ist. Und wir haben einen privaten Raum, wo alles scheiße läuft und einen privaten Raum der Glückseligkeit. Und wir laufen teilweise Gefahr, unseren privaten Raum der Probleme, unseren privaten Raum dessen, wo nichts funktioniert, zu vergleichen mit dem öffentlichen Raum der anderen. Und das sollten wir nicht tun, unabhängig davon, dass der Vergleich sowieso die Mutter aller Unzufriedenheit ist. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass das, was wir sehen, immer der öffentliche Raum meines Gegenübers ist. Und egal, welches Thema wir hier besprechen, egal, worum es geht, ob das Elternschaft ist oder Sport oder Lifestyle, was auch immer. Wir neigen häufig dazu, den öffentlichen Raum des anderen mit meinem Problemraum zu vergleichen. Und ich möchte dich einfach nur daran erinnern, dass das, was du siehst, nicht immer genau das ist, wie tatsächlich die Realität sich darstellt. Und war für mich sehr heilsam, auch mich daran zu erinnern, dass wenn ich andere Eltern beobachte, wo alles läuft, wo alles super aussieht, dass das nicht die Realität ist, sondern auch die natürlich alle ihren Rucksack zu tragen haben. Learning Nummer drei, ich wollte schon drei sagen, aber ich habe nochmal die Kurve gekriegt. Learning Nummer 3 auf Seite 275, relativ am Ende dieses Buches, spendete mir Trost in meiner Rolle als Papa, denn ich denke, ich kann hier für alle Eltern sprechen. Es gibt auch Phasen, wo eine Elternschaft einfach super anstrengend ist, wo man mal geneigt ist, sich selbst zu bemitleiden, zu bedauern für die Situation, in der man steckt. Und natürlich ist es einfach zu sagen, ja, du hast es dir selbst ausgesucht, aber wir wissen auch nicht immer, was kommt. Ist auch ganz gut so, teilweise. Und wie gesagt, Trost und Hoffnung hat mir folgende Metapher, folgendes Bild gespendet. Ein Kind zu haben, fühlt sich für mich in etwa so an. In einer Minute kommt man auf der Straße nur sehr langsam voran, weil die kurzen Kinderbeine nur kleine Schritte machen können. Man bewegt sich kurze Zeit später dann im gleichen Tempo. Und irgendwann überholen die Kinder die Eltern. Dann muss ich als Elternteil auf einmal rennen, um wieder aufzuholen, um dran zu bleiben. Und dieses letzte Stück, das ist das längste. Und dieses Stück der Reise, wo die Kinder flügge werden, das Haus verlassen und neugierig die Welt erkunden auf Basis der Liebe und Zuneigung, Anerkennung, Wertschätzung, die ich die ganzen Jahre gespendet habe, das ist dann das große Finale und das ist das längste Stück der Gesamtreise. Und was mich dieses Bild gelehrt hat, ist die Anstrengung, das, wo ich mich aktuell vielleicht manchmal bemitleide oder was sich doof anfühlt, ins Verhältnis zu setzen, in Relation zu setzen zum Gesamtbild, mal die Vogelperspektive einzunehmen. Natürlich ist es anstrengend, zwei kleine Kinder zu haben, aber die Investition in Form von Wertschätzung, Liebe, Aufmerksamkeit, Zuneigung, Nähe wird sich viele, viele Jahre positiv auf das Leben meiner Kinder auswirken, indem sie neugierig, selbstbewusst, selbstwirksam durch die Welt laufen. Und diese Vogelperspektive einzunehmen, nochmal sich die Frage zu stellen, ja, das, was mich gerade beschäftigt, das, was vielleicht gerade doof ist, wird mich das in 5 oder in 10 Jahren auch noch beschäftigen. Und ich befinde mich ja selbst gerade auch in einer, sagen wir mal, beruflichen Veränderung, in einer Transformation und das mit 38. Und es gibt natürlich viele Momente, an denen ich mich frage, warum mache ich das überhaupt? Ist das wirklich sinnvoll? Bist du eigentlich bescheuert? Ich habe ja schon 20 Jahre hinter mir. Ich habe ja 20 Jahre der Wertschöpfung schon erledigt. Und jetzt fange ich von vorne an und sitze manchmal da und denke, ja, warum? Ist das wirklich sinnvoll? Und dann mal die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, ja, logisch ist es sinnvoll. Ich habe noch 30 Jahre Wertschöpfung und es geht ja darum, ein selbstwirksames, erfülltes, glückliches Leben zu führen. Da hoffe ich natürlich auf eine sehr, sehr hohe Lebenserwartung. Und das, was jetzt noch vor mir liegt, das positiv zu beeinflussen durch das, was ich heute tue, ist auch ein riesiges Geschenk. Und so werden manchmal die Probleme, die wir vermeintlich haben, gar nicht mehr so groß, wenn ich lerne, das ins richtige Verhältnis zu setzen. Und es geht nicht nur um die großen Entscheidungen des Lebens, es geht auch manchmal in den kleinen Problemen und Herausforderungen des alltäglichen Lebens darum, oder kann es heilsam sein, auch da nochmal die Perspektive zu verändern. Für den Fall, dass du letzte Woche mein Video über die Biografie von Will Smith gesehen haben solltest, wirst du festgestellt haben, dass dieses Video 36 Minuten lang ging. Und ich habe dieses Video produziert, wie auch in diesem Video ein One-Shot, und habe auf Stopp gedrückt, fühlte mich gut, ich dachte, boah, viel los geworden, ja, lief ungefähr grob so, zumindest zu 50% so, wie ich mir das vorgestellt hatte, und habe dann gesehen, 36 Minuten. Und ich war wirklich am Boden zerstört und dachte, wie kann ich so ein Video überhaupt hochladen? Wie kann ich Menschen zumuten, 36 Minuten mir zuzuhören? Jemand, der auf YouTube sich Videos anschaut, so meine Vorstellung, hat eher die Erwartungshaltung, 15 bis 20 Minuten sich anzuschauen. Und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, mein Gesamtkonzept zu überwerfen und das Video einfach neu zu drehen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist das dritte Video von 100. Ist es wirklich sinnvoll, den inneren Kritiker jetzt so viel Raum zu schenken? Ist es wirklich wichtig, dass das Video kürzer ist als 36 Minuten? Fuck off, nein, ist es nicht. Es ist ein Video von 100. Und wenn es etwas länger ist, so what? Ich habe mein Bestmögliches gegeben und ich habe versucht, alles reinzuhauen, was geht. Und ich darf natürlich daraus lernen und ich versuche heute, mich etwas kürzer zu fassen. Aber nichtsdestotrotz war in dem Moment natürlich erstmal Panik. Ich fand es doof, ich fand es scheiße. Und habe dann aber mich ein wenig selbst retten können, indem ich eine Vogelperspektive eingenommen habe und mir die Frage gestellt habe, ja, ist das Problem, was sich jetzt gerade darstellt, im Verhältnis auf das Gesamtprojekt, auf die Gesamtdauer wirklich von Relevanz? Und habe festgestellt, nö, wird sehr wahrscheinlich in ein paar Wochen, ein paar Monaten, ein paar Jahren niemanden mehr interessieren, inklusive mir. Das war Learning Nummer 3 und ich fasse zusammen, was habe ich aus diesem Buch mitgenommen und hoffe, dir transportieren können. Erstens, lass uns verabschieden von Urteilen. Lass uns verabschieden von der Bewertung von Ergebnissen und den Fokus richten auf die Anstrengung, die dahinter oder damit verbunden war. Lobe die Anstrengung und nicht das Ergebnis. Learning Nummer 2, vergleiche niemals deinen privaten Raum der Probleme mit dem öffentlichen Raum der anderen. Und Learning Nummer 3, solltest du aktuell Probleme, Herausforderungen haben, und die haben wir alle, dann gönn dir doch eine Minute, erhöhe die Flughöhe, nimm die Vogelperspektive ein und stell die Frage, ob das Problem, mit dem du dich gerade herumschlägst, in einem Jahr, in 5 Jahren oder in 10 Jahren überhaupt noch von Relevanz sein wird. Und ich hoffe, dass auch auf dich diese Vogelperspektive eine heilende Wirkung ausstrahlt. Das waren sie, meine Top 3 Learnings aus dem Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Wenn du was gelernt haben solltest heute, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du mich abonnierst und vielleicht auch mit Menschen drüber sprichst und meinen Kanal weiterempfiehlst. Und heute habe ich tatsächlich auch mal zum Abschluss etwas vorbereitet. Und zwar eine Frage habe ich dir mitgebracht, die mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung natürlich zu tun hat und auch so ein bisschen das Thema Sozialisierung, Erziehung, Einfluss von außen mit einbezieht oder sich damit beschäftigt. Und zwar möchte ich dich verabschieden mit der Frage, kannst du dich erinnern an die Person, die du warst, bevor dir die Welt gesagt hat, wie du zu sein hast? Ich wünsche dir viel Spaß mit der Frage, daraus hoffentlich ein paar Erkenntnisse. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, nächste Woche bin ich wieder hier, würde mich freuen, wenn du auch am Stissel wärst. Und bis bald.